Klangvoll. Aus dem Maschinenraum des Musikbetriebes. Der Podcast von Gerald Mertens und Schott Music.
Willkommen zu einer neuen Folge von Klangvoll. Mein Name ist Gerald Mertens, ich bin leitender Redakteur der Zeitschrift Das Orchester. Mein Gesprächsgast heute ist Ursula Haselböck, Intendantin der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern. Liebe Frau Haselböck, herzlich willkommen zu unserem Gespräch.
Danke für die Einladung, lieber Herr Mertens.
Wir schauen heute in Ihren Maschinenraum der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern. Wir wollen sprechen über Akzeptanz und Resonanz des Festivals, das 2025 seinen 35. Geburtstag feiert. Wir sprechen über finanzielle Rahmenbedingungen und Herausforderungen und natürlich blicken wir voraus auf den aktuellen Festspielsommer. Sie sind seit 2020 Intendantin. Sie wurden im September 2020 verpflichtet, also Einstieg zwischen der ersten und zweiten Welle der Corona-Pandemie. Ihr aktueller Vertrag läuft bis 2030. Sie sind gebürtige Wienerin, davon werden wir noch mehr hören, haben vor dem Antritt in Mecklenburg-Vorpommern 8 Jahre in Berlin gearbeitet, unter anderem als Dramaturgin im Konzerthaus Berlin. Daher kennen wir uns auch. Und Sie sind studierte Germanistin und Musikmanagerin und Ihr Instrument ist das Cello. Wann haben Sie zuletzt Cello gespielt?
Das ist die gemeine Frage, genau. In der Tat, heute Morgen, mein kleiner Sohn hat nämlich begonnen, Cello zu spielen. Und ich merke, es ist einfacher, wenn ich ihm einiges vorspiele beim Üben. Aber da sind wir jetzt gerade noch beim Kuckuck. Also da muss ich noch nicht die virtuosen Finger wieder bemühen, die durchaus eingerostet sind.
Also noch wieder back to the roots, ganz auf Anfang, ja?
So circa, ich habe noch einmal die Chance. Na, ich habe ja Konzertfach Cello studiert, also offiziell habe ich mein Diplom zu Hause. Gott sei Dank wusste ich immer, dass ich keine professionelle Musikerin werden will. Also ich komme aus einer Musikerfamilie, wusste daher, ja, wie anspruchsvoll so ein Job auch wirklich ist. Und ich bin aber dankbar, dass ich studiert habe, habe da tolle Menschen getroffen, viel wunderschöne Musik gemacht, aber fühle mich jetzt doch deutlich wohler auf der anderen Seite.
Ja, in Deutschland gibt es ja eine Reihe hochklassiger Sommerfestivals, darunter das Schleswig-Holstein Musikfestival, die haben gerade 40. Geburtstag gefeiert, oder das Rheingau-Festival, die sind im 38. Jahr. Was unterscheidet die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern von diesen beiden anderen? Was macht sie besonders? Gibt es etwas, was es nur hier in MV gibt?
Ich glaube, bei uns drei Festivals ist es doch so besonders, dass wir so same, same, but different sind. Also gerade was Schleswig-Holstein und uns angeht, die Festspiele in Mecklenburg-Vorpommern wurden ja vor 35 Jahren gegründet, sind damit ein wenig jünger als das Schleswig-Holstein Musikfestival. Wir haben die gleichen Wurzeln, auch was sozusagen die Gründungsväter, muss man da ja sagen, angeht und auch die Grundidee angeht, nämlich ein ganzes Land mit Musik zu bespielen. Und gleichzeitig sind wir doch ganz anders und ganz unterschiedlich in der künstlerischen Ausrichtung, aber natürlich auch unter den Rahmenbedingungen, unter denen wir Musik machen. Und das macht sie auch so schön, weil wir uns da unter Intendanten und Intendantinnen auch ganz offen austauschen können über die Herausforderungen, Probleme und so weiter. Und ich muss sagen, dass mich diese Aufgabe gerade in Mecklenburg-Vorpommern schon also ganz besonders reizt, wenn man sozusagen wirklich sehr direkt merkt, wofür man Kultur macht, warum man Kultur macht, für wen man Kultur macht, einfach weil die sozialen Umstände und Gegebenheiten ganz anders sind als in den anderen Bundesländern. Und ja, darüber werden wir sicher noch plaudern, aber das macht es eben so besonders. Aber genau, natürlich teilen wir uns einige Musikerinnen und Musiker, die bei allen Festivals zu Gast sind. Und natürlich hat Gott sei Dank jedes Festival dann doch so seine eigene Brandmarke, sein eigenes Profil, das es in die Welt setzt.
Ja, da kommen wir gleich mal auf die Künstlerinnen und Künstler, denn es gibt ja einige, die durchaus regelmäßig bei verschiedenen Festivals auftreten. Aber was ist dann der Unterschied, die Atmosphäre, das Publikum in Mecklenburg-Vorpommern im Vergleich zu anderen Festivals? Was bekommen Sie von den Künstlern selbst für ein Feedback zu Ihrem Festival?
Also die Festspiele sind und waren schon immer sehr handgestrickt. Und das meine ich gar nicht negativ, wie es vielleicht manchmal besetzt ist, sondern im positivsten Sinne, wie es nur sein kann. Wir sind ein Bundesland, das mit dem Festival neu entdeckt wurde. Das war auch die Grundidee vor 35 Jahren. Die Festspiele sind ja sogar einige Monate älter als das Land Mecklenburg-Vorpommern. Also es war wirklich die Idee damals, dieses ja für viele vollkommen unbekannte Land mit Musik neu zu entdecken, neu zu besetzen und auch sozusagen einfach klassische Musik und die Stars, die ja im Westen schon überall zu Hause war, dann wirklich auch in dieses ostdeutsche Bundesland zu bringen. Und das ist, wie ich finde, ganz, ganz wunderbar gelungen. Und das ist ja auch die Idee, die wir nach wie vor leben, nämlich vor allem in den ländlichen Raum zu gehen, vor allem dorthin zu gehen, wo jetzt nicht das große Staatstheater ist, wo das Einzugsgebiet kein Philharmonie oder kein großes Orchester hat, sondern wir zum Teil wirklich die Einzigen sind, die einmal im Jahr dort Musik machen. Und das merken auch die Künstlerinnen und Künstler. Vor allem daher, dass die meisten uns schon sehr, sehr lange verbunden sind, also durch dieses Konzept der jungen Elite, wo wir in jedem Jahr immer ganz junge Musikerinnen und Musiker, also ganz am Start zur Karriere einladen. Drei von ihnen bekommen dann einen Preis der Festspiele und werden immer wieder eingeladen. Und dadurch gibt es einfach eine sehr, sehr lange und sehr persönliche Bindung, gerade an die Musikerinnen und Musiker, die zum Teil das Land besser kennen als ich, also die dann genau wissen, wann sie schon wo gespielt haben und so weiter. Und das ist einfach ganz besonders. Und das merken die Künstlerinnen und Künstler auch. Und das Team tourt ja wirklich durch die Gegend. Das ist auch anders als wahrscheinlich bei anderen Festspielen, bei den anderen Festivals. Wir blasen jetzt nicht wahnsinnig auf mit zusätzlichem Personal im Sommer, sondern dann ist es einfach so, dass die Leitung Sponsoring, Engagement auch mal die Stullen für die Musiker schmiert und dass die Leitung Organisation vorne am Tresen steht und die Tickets verkauft. Und das ist natürlich schon besonders, weil einfach alle dieses Festivalfieber mitleben. Und gleichzeitig immer wieder Gesichter da sind, die sowohl Publikum als auch Künstler kennen.
Lassen Sie uns ein bisschen auf Publikum und seine Entwicklung kommen. Die Festspiele in Mecklenburg-Vorpommern sprechen ja Publikum aus dem Land selbst an, das haben Sie beschrieben, aber natürlich auch Sommergäste. Haben Sie einen ungefähren Überblick über die Publikumsstruktur und etwaige Veränderungen? Ist es schwerer geworden, Veranstaltungen voll zu bekommen?
Ja, Mecklenburg-Vorpommern ist auch deswegen so besonders und deswegen die Festspiele so besonders. Wir sind ein sehr dünn besiedeltes Land. Also Mecklenburg-Vorpommern hat 1,6 Millionen Einwohner. Ich glaube, das ist in etwa so groß wie München und das auf einer riesigen Fläche. Es gibt wunderbare, herrliche Natur hier, aber es sind natürlich auch ordentliche Strecken, die da zurückzulegen sind, um von A nach B zu kommen, um auch zum Konzert zu reisen. Man ist sehr oft leider, sage ich jetzt, auch aufs Auto angewiesen. Also das sind einfach Themen, mit denen wir täglich zu tun haben. Und das macht die Festspiele auch besonders. Und daher ist es auch natürlich immer herausfordernd, Publikum anzusprechen, weil einfach das Publikum vor Ort, das gibt es nicht, um eine Riesenscheune zu füllen. Und wir sind manchmal sehr stolz. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr in einem kleinen Ort wirklich fast vor der polnischen Grenze gespielt. Da waren dann halt irgendwie 42 Leute da. Und wir haben dann ausgerechnet, dass von diesen 42 Leuten wirklich 38 aus der Umgebung waren. Und das war 80% der Bevölkerung des Ortes. Also so gerechnet ist das wieder ganz, ganz wunderbar. Natürlich ist es aber herausfordernd, damit gerade als privatwirtschaftlich finanziertes Festival Publikum zu generieren. Und wir merken schon, dass, glaube ich, was alle Klassikveranstalter, alle Veranstalter generell merken, dass alle sehr viel kurzfristiger planen, dass die Abendkasse oder das spontane Buchen sehr viel wichtiger geworden ist. Auch da haben wir uns angepasst. Und wir merken, dass es doch ja, herausfordernder wird, sozusagen Publikum wirklich zu bewegen, sich auf weitere Reisen zu machen. Was bei uns Gott sei Dank eben sehr, sehr gut funktioniert und was die Festspiele sehr ausmacht, sind die kleinen, vielen kleinen Spielstätten, gerade im ländlichen Raum, wo wir das lokale Publikum sehr ansprechen, wo wir mittlerweile Traditionsveranstaltungen sind, dass einmal im Jahr die Festspiele kommen. Ich muss offen sagen, dass es aber immer herausfordernder wird, die ganz großen Hallen bei uns zu füllen, wo wir einfach aufs Publikum angewiesen sind, das auch aus Hamburg, Berlin und so weiter kommt. Und das hat die unterschiedlichsten Gründe, aber das ist durchaus nicht leichter geworden.
Also die größte Halle wäre dann Landgestüt in Redefin wahrscheinlich, nicht die große Reithalle, ja.
Genau, also das, was uns auch von den anderen Festivals unterscheidet, ist, dass wir in Mecklenburg-Vorpommern einfach keine großen Konzertsäle haben. Die gibt es einfach nicht. Und unser größter Konzertsaal ist eine große Reithalle im Landgestüt in Redefin, wo wir eben dann, je nach Besetzung, 2500 bis 3000 Gäste beherbergen können. Dann das nächste ist dann schon eine der großen Scheunen, von denen wir zwei haben, wo dann knapp 1000 Menschen hineinpassen. Also auch das ist natürlich etwas, was das Programm und so weiter sehr beeinflusst. Genau, aber das ist dann eben die große Konzerthalle. Dort lassen wir dann so die großen Superstars der Klassik auftreten. Sonst sind wir natürlich sehr in der Kammermusik beheimatet. Aber auch das ist eben ein Unterschied jetzt zum Beispiel zum Schleswig-Holstein Musikfestival, das einfach große, große Hallen hat, wo Christian Kundt, der Intendant, ja selbst sagt, das Schleswig-Holstein Musikfestival wurde beim Neubau von Hallen manchmal wirklich gefragt, was braucht ihr denn? Von solchen Zuständen können wir hier noch träumen, aber dafür bespielen wir diese ganzen vielen kleinen wunderschönen Orte, die Gutshäuser und Kirchen und manchmal eben auch eine Fabrikshalle, wenn es sein muss.
Sie haben ja selbst zwei Kinder, von dem jungen Cellisten haben Sie schon berichtet. Ihr Ehemann ist Pianist. Was tun Sie mit dem Festival, um jüngeres oder auch neues Publikum für klassische Musik zu begeistern?
Ja, das ist immer die große Frage, mit der alle Konzertveranstalter ja zu tun haben. Ich finde ja einerseits, dass sozusagen das ältere Publikum ja nicht zu unterschätzen ist, weil das sind die, die ja gerade auch Zeit und Muße und auch vor allem die finanziellen Ressourcen haben, um die Konzerte zu besuchen. Ich glaube immer, dass das klassische Musik ja auch eine gewisse Lebenszeit, eine gewisse ja, Muße braucht. Aber natürlich bemühen auch wir um zum jüngeres Publikum und vor allem nicht nur jüngeres, sondern auch ein breiteres Publikum, also die, die jetzt nicht zum Bildungsbürgertum gehören und sozusagen in den mit den klassischen Konzerten aufgewachsen sind. Da sind wir, glaube ich, auch mit meinem Programm doch etwas jünger geworden. Also wir haben diese Serie, die heißt nicht ganz klassisch, nennen wir sie ganz platt, wo sozusagen alles dabei ist, was ja vielleicht dann doch nicht üblicherweise in den klassischen Konzertsaal gehört. Wir haben die Grenzgänge, wo junge Jazzerinnen und Jazzer auftreten. Wir haben natürlich Programme für Familien. Auch hier zum Beispiel den großen Kindernfamilientag auf Schloss Hasenbinkel, wo 3000 Kinder und Gäste herumspringen von Bühne zu Bühne und so wirklich Musik zum Anfassen machen. Aber das Gute ist ja auch bei Festspielen generell, dass die Hürde hoffentlich nicht zu groß ist, in Konzerte zu gehen, einfach weil da nicht der große goldene Tempel steht, man vielleicht sich auch gar nicht, wo man eben nicht weiß, wie man sich anziehen muss, wann man klatschen darf und so weiter, sondern wir eben im Gutshaus spielen, wo man vielleicht auch in den Turnschuhen kommen kann, wo man nicht das ganze Prozedere, die traditionelle Behaftung vorher dabei hat, um in das Konzert überhaupt hineinzukommen. Und für uns ganz wichtig, merke ich, sind da einfach unsere vielen, vielen Partner im Land, die Sponsorinnen und Sponsoren, die einfach auch Katalysatoren sind und da auch ein Publikum mitbringen, das ja vielleicht sich von selbst nicht in ein Konzert verirren würde, aber dann da einfach mal eingeladen ist. Und die meisten merken dann, dass es gar nicht so schlimm ist, im klassischen Konzert zu sein.
Ja, es wird ja ganz deutlich aus Ihren Beschreibungen, dass das Live-Erlebnis auch in kleineren Veranstaltungsstätten oder in den ländlichen Räumen und die persönliche Begegnung eben ein ganz wichtiger Faktor sind. Haben Streaming-Angebote oder digitale Formate irgendeine Bedeutung für Sie? Auch gerade jetzt nach Corona?
Nicht akut. Wir haben natürlich auch in Corona-Zeit dann den Netzspielsommer ins Leben gerufen. Das hat noch mein Vorgänger Markus Fein gemacht. Da war ich noch nicht im Amt, wo wir digitale Formate angeboten haben. Ich glaube, und das war ja das große Learning aus der Corona-Zeit für ganz viele, dass doch das Live-Erlebnis per se etwas anderes ist. Und da muss ich auch sagen, dass wir als Festspiele Mecklenburg-Vorpommern einfach eine andere Rolle spielen, weil wir, wie ich finde, nicht nur, also nur unter Anführungszeichen Konzertveranstalter sind, sondern eine sehr wichtige soziale Funktion, eine gesellschaftspolitische Funktion im Land haben. Und da geht es eben darum, dass Menschen wieder zusammenkommen, einen Versammlungsraum haben, Gespräche finden in einem gewissen Rahmen. Und das würde ja ein digitales Format ausschließen. Aber ich bin gespannt, wie sich es weiterentwickelt, auch in Sachen Streaming und so weiter. Also die technischen Voraussetzungen und so werden ja immer besser. Gleichzeitig glaube ich, wir jetzt auch einige Studien zeigen, dass doch das Live-Erlebnis auch vom Publikum noch sehr gefragt ist. Und da sehe ich uns als Konzertveranstalter auch einfach in der Pflicht, das Bedürfnis nach Kultur weiter am Brodeln zu halten. Weil ich glaube, wenn man länger nicht im Live-Konzert war, man sieht es ja an Corona, dass man genau einfach bequem wird und wenn man in Konzerte geht oder dieses Live-Erlebnis hat, man einfach merkt, was fehlt, wenn man es nicht mehr hat.
Haben Sie jetzt auch so mit Blick auf Ticketverkäufe im Vergleich zu Vorjahren das Gefühl, dass es da eine Zurückhaltung gibt? Oder merken Sie auch wie viele andere, dass die Leute doch jetzt mehr und teilweise sogar überproportional mehr in Konzerte strömen? Also wir wissen das von großen Konzerthäusern, von den Festivals noch nicht so. Wie ist da so Ihr Gefühl im Moment für den Festspielsommer?
Also wir spüren doch eine generelle Zurückhaltung, was, wie ich glaube, auch viel mit dem Reiseverhalten zu tun hat. Wir sind ja doch ein Festival, das ja einerseits lokales Publikum anspricht. Ich habe schon gesagt, es wohnen nicht so viele Menschen in Mecklenburg-Vorpommern, dass wir daraus allein die Konzertsäle füllen können, sondern wir sind einfach angewiesen auf touristisches Publikum oder Menschen, die einfach auch ein Ferienhaus in Mecklenburg-Vorpommern oder wie auch immer haben. Und da hat sich, glaube ich, einerseits das Reiseverhalten geändert nach Corona. Und wir jetzt zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern haben wirklich das Problem, dass zum Beispiel die Hotelpreise wahnsinnig teuer geworden sind. geworden sind. Und Gäste, ich habe mit einem Hamburger Ehepaar vor kurzem geplaudert, die gesagt haben, dass sie waren eigentlich immer mindestens eine Woche in Mecklenburg-Vorpommern, haben dann mindestens 5 Konzerte mitgenommen. Das machen sie einfach nicht mehr, weil jetzt wird es halt nur das verlängerte Wochenende mit 2 Konzerten. Und das ist einfach so, das spielt halt alles dann zusammen und das ist ein Faktor, den wir nicht beeinflussen können. Generell glaube ich aber schon, dass noch eine Zurückhaltung da ist. Ich weiß auch nicht, ob das noch immer auf Corona zu schieben ist oder auf eine generelle gesellschaftliche Entwicklung. Und dagegen kämpfen wir sehr aktiv an, und bemühen uns da einfach, das Publikum wieder aktiv zurückzuholen.
Ja, dann lassen Sie uns mal zur zweiten Säule kommen, Finanzierung, wirtschaftliche Herausforderungen, weil Kulturveranstalter, Konzerthäuser, Orchester, also die institutionell geförderten insbesondere, stehen ja zunehmend unter finanziellem Druck. Teilweise werden Zuschüsse gekürzt. Wie gestaltet sich die Finanzierung der Festspiele?
Doch auch sportlich gestaltet sich unsere Finanzierung, das kann ich sehr offen sagen. Wir sind ein größtenteils privat finanziertes Festival. Das heißt, dass wir so in normalen Jahren und in der Geschichte unseres Bestehens immer mit einer öffentlichen Förderung von unter 10% ausgekommen sind. Wir heißen Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, deswegen glauben alle, wir sind sozusagen das Landesfestival. Sind wir, aber wir sind das Landesfestival der Herzen, aber nicht finanziell. Also von öffentlicher Hand ist hier keine große Förderung dabei. Wir haben über 50% aus dem Ticketing, also über 50% unseres Etats speist sich aus dem Ticketing und der Rest sind ganz, ganz, ganz viele verschiedene Partner. Vor allem im Land. Wir haben über 130 verschiedene Partner, die uns unterstützen. Das sind Privatmenschen, die ein Konzert fördern, weil sie sagen, sie finden es gesellschaftlich wichtig, dass es die Festspiele gibt, weil sie ein schönes Gutshaus haben, das sie bespielt wissen wollen und so weiter. Das sind natürlich Förderer im Land. Unsere Hauptsponsoren sind zum Beispiel BMW als Mobilitätspartner, ist AIDA Cruises hier im Land, die große Kreuzfahrtsgesellschaft, die Nordmetall-Stiftung und so weiter. Und genau, das sonst Firmen im Land und so weiter. Also das ganz, ganz breit aufgestellt. Und die Sparkassen sind für uns auch ein sehr wichtiger Katalysator. Das war jetzt mein Werbeblock zu den Festspielen. Aber das finde ich halt so besonders und so wichtig. Dazu muss man ja sagen, dass Mecklenburg-Vorpommern kein Land ist, wo die großen Headquarters der Unternehmen sind. Also das auch genau, ein Zeichen der Geschichte. Es ist jetzt nicht so, dass wir hier die Entscheidungsträger haben und da einfach an der Firma X anklopfen und sagen, ja, hallo, hier sind wir, wir suchen einen Hauptsponsor, sondern es ist einfach ganz, ganz viele, ja, Beträge aus dem Land von ganz vielen Menschen, die einfach unglaublich engagiert sind, die an die Festspiele glauben und das auch im Land weiter unterstützt haben wollen. Aber sozusagen, das ist die sportliche Finanzierung und deswegen ist auch sind auch die Einnahmen für uns so wichtig und deswegen ist das ein ganz genaues Rechnen und ich rechne das auch auf den Künstlerinnen und Künstler einfach vor, wenn Gagenforderungen kommen. So viel nehmen wir ein bei einem vollverkauften Gutshaus, das sind die Gagen, das brauchen wir für Organisation und Gott sei Dank arbeiten wir da sehr transparent und haben da auch ein gutes Übereinkommen. Aber es ist immer sehr auf Kante genäht. Und was man da merkt, ist einfach der große Druck, nicht scheitern zu dürfen. Also ein großes Konzert, das sehr teuer war, wo dann niemand kommt, ist für uns wirklich schon wirtschaftlich eine Herausforderung.
Ja, also damit haben wir ja schon einen wesentlichen Unterschied auch zu anderen Festivals rausgearbeitet, weil wenn man auf das Rheingau-Festival zum Beispiel schaut und dort auf die Liste des Kuratoriums, da ist ja die halbe Landesregierung und ehemalige Ministerpräsidenten und ehemalige Landesregierung sehr prominent vertreten. Und das ist dann doch ein kleiner Unterschied zu Mecklenburg-Vorpommern. Ja, Ticketpreise, und Sie haben es gerade beschrieben, Einnahmen 50% aus dem Kartenverkauf. Glauben Sie, dass bei den Ticketpreisen alles ausgereizt ist? Weil Sie haben es beschrieben, wenn auf der einen Seite Hotelpreise sehr hoch sind, hat man natürlich das Problem, dass man jetzt auch die Konzertpreise, wenn ich auch wieder zum Rheingau schaue, da gibt es ja Ticketpreise, die bis 150 € für ein Ticket draufgehen. Also wo ist da so Ihre Schmerzgrenze, wo Sie sagen, also das ist das Maximum, was wir eigentlich für ein großes Konzert nehmen können, weil ansonsten bleiben uns die Leute weg. Wo ist da so ungefähr der Punkt?
Ja, es ist ja gar nicht meine Schmerzgrenze, sondern eher so eine gesellschaftspolitische Aufgabe, die wir wirklich auch erfüllen müssen und wollen. Und da ist einfach das Land Mecklenburg-Vorpommern sehr, sehr heterogen gestaltet. Also es gibt natürlich den sehr fast urbanen Westen mit großen Städten, Nähe zu Hamburg und so weiter. Also gerade in Redefin, wo die Superstars sind, können natürlich die Ticketspreise etwas höher sein als wirklich im ländlichen Raum. Da merken wir, wenn wir in einem Jahr den Ticketpreis um 1 € oder 2 € erhöhen, das wissen die Menschen und manche kommen dann deswegen nicht, weil sie es sich einfach nicht leisten können. Deswegen bemühen wir uns um sehr, sehr günstige Ticketpreise. Das ist wirklich eine Prämisse, die wir uns alle auf die Fahnen geschrieben haben. Wir versuchen natürlich etwas mehr zu spreizen, wissend, dass in manchen Konzerten die erste Kategorie sowieso an Sponsoren vergeben wird und so weiter. Da stehen dann auch Zahlen, die etwas höher sind. Aber bei uns kommt man jedes Konzert sehr günstig. Wir haben Vergünstigungen natürlich für Jugendliche, Azubis und so weiter, für Menschen unter 30, für Schwerbehinderte und so weiter. Ich finde, das ist ein ganz wichtiges Zeichen auch sozialer Teilhabe. Und darum bemühen wir uns sehr. Aber klar, die Versuchung ist immer groß, wenn die Ticketeinnahmen also wichtig sind, auch die Ticketpreise zu erhöhen. Gleichzeitig ist es natürlich dann immer so die Gratwanderung, wer dann vielleicht wegbleibt und was man dann doch nicht verkauft.
Es gibt ja einen langjährigen Kooperationspartner, das ist der Norddeutsche Rundfunk, der ja auch mit seinen Ensembles auch regelmäßig bei Eröffnung, bei Abschluss und auch während des Festivals präsent ist. Gibt es weitere Kooperationen neben den Sponsoren, die Sie schon genannt haben, die Sie zukunftsweisend für das Festival erachten?
Wir haben zum Beispiel auch von der anderen Seite dann von der Kulturstiftung des Bundes jetzt eine dreijährige Förderung für unser Detect Classic Festival. Das ist ein Festival im Festival, das wir seit einigen Jahren gestalten, das auf Schloss Brünnhilde stattfindet, wo elektronische mit klassischer Musik verbunden wird. Da sprechen wir wieder ein ganz anderes Publikum an. Aber diese Förderung der Kulturstiftung des Bundes bietet auch wieder ein ganzes Netzwerk unter verschiedenen Festivals, wo gewisse Themen behandelt werden, mit denen alle zu tun haben, die aber wahrscheinlich der Einzelne gar nicht so in die Tiefe angehen kann und wo dieser Erfahrungsaustausch, sei es zum Thema Nachhaltigkeit, soziale Teilhabe oder ganz normal, wie wir gesprochen haben gerade, wie teuer kann ich Tickets machen, in welcher Gegend. Also das ist einfach das, wo es über die finanzielle Förderung hinausgeht und auch eine wirklich inhaltliche Förderung da ist, die genau durchaus Sinn macht und uns alle, glaube ich, sehr voranbringt.
Gut, dann schauen wir doch mal auf die bevorstehende Saison. 136 Konzerte an 96 Spielorten in 3 Monaten zwischen dem 13. Juni und dem 14. September 2025. Das hört sich nach einem Musikmarathon an. Mit wie vielen denn Mitarbeitern ist das überhaupt zu stemmen?
Ja, es ist auch ein Musikmarathon, aber doch ein herrlicher. Genau. Ich darf ergänzen, wir sind ja sozusagen, wir haben nicht unter anderem nur den Festspielsommer, sondern wir haben auch einen Festspielfrühling immer im März auf Rügen mit ganz viel wunderbarer Kammermusik, wenn man den Festspielwinter. Also das Jahr ist doch sehr mit sehr viel Musik gefüllt. Also wir haben 21 feste Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und dazu haben wir Auszubildende, wir bilden aus, Veranstaltungskaufmann, Veranstaltungskauffrau. Da haben wir derzeit 6 KollegInnen und dann haben wir noch freiwilliges soziales Jahr, das wir anbieten. Da haben wir auch immer 3 bis 4 junge Menschen, die hier das Büro sehr bereichern. Und das ist eigentlich auch dann fast der Stamm an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit denen wir den Sommer stemmen. Und das Festival, wo wir wirklich 3 Monate lang von Mittwoch bis Sonntag on Tour sind, Montag, Dienstag dann im Büro die Mails aufarbeiten und die nächsten Konzerte organisieren. Und das ist gar nicht viel und bedeutet auch, dass wirklich jeder Einzelne gefordert ist, dass auch die jungen Menschen, die neu ins Team kommen, wirklich gleich Verantwortung bekommen. Also da wird kein Praktikant oder so zum Kopieren geschickt, sondern die sind wirklich an der Konzertfront dabei und bekommen aber dafür auch wirklich so das gesamte Portfolio des Musikmanagements geboten, von Kammermusik bis großen Orchestern, von ganz jungen Musikerinnen bis zu den Superstars der Klassik. Genau, aber das ist unser Team und da ziehen wir wie ein Wanderzirkus den ganzen Sommer durch die Lande. Ich habe ja schon gesagt, da schmieren alle Brote, bauen Stühle auf, bauen die Bühne mit auf. Das ist eben das Besondere, ja, dass wir lauter Orte bespielen, die eigentlich nicht per se ein Konzertsaal sind. Und ja, deswegen ist das eine ganz wunderbare große Familie. Wir sprechen immer von der Festspielfamilie, sowohl bei den Künstlerinnen und Künstlern als auch bei den Kolleginnen. Und das ist schon sehr besonders und das trägt auch uns alle durch diesen doch sehr, sehr intensiven Sommer mit vielen Konzerten. Und ich glaube, das ist es, was auch bei Künstlerinnen und Künstlern und beim Publikum besonders ankommt, weil alle merken, dass alle Gott sei Dank mit sehr viel Herzblut dabei sind.
Ich denke auch, die Festspielfamilie, also Anführungszeichen, ist genau der weitere besondere Punkt, wenn man das mit den anderen beiden Festivals vergleicht. Auch die Künstlerinnen und Künstler, die ja langjährig wirklich schon dann dabei sind. Ja, welche künstlerischen Highlights sind Ihnen in diesem Sommer besonders wichtig? Welche Schwerpunkte oder thematischen Linien ziehen sich so durch das Festivalprogramm?
Also in diesem Sommer zieht sich natürlich durch, dass wir 35 Jahre alt werden und das feiern wir ohne Ende. Also ich bin ja auch schon knapp über 35, deswegen komme ich mir fast jugendlich vor, wenn ich hier mitfeiern kann. Und das zieht sich auch durch den ganzen Sommer. Also wir haben einige Programme, wo wir einfach um unsere Festspielfamilien, die Menschen, die uns seit 35 Jahren so begleiten, nämlich die ganzen Künstlerinnen und Künstler zurückgreifen und die offen gefragt haben, was wollt ihr diesen Sommer machen? Was zeichnet die Festspiele für euch aus? Da sind ganz tolle Programme zustande gekommen. Dann haben wir natürlich andere Jubilare in der Festspielfamilie, also zum Beispiel Matthias Schorn, den ich ja lustigerweise noch aus Österreich kenne und der hier ein absoluter Superstar ist. Da merkt man einfach, wie man Publikum aufbaut. Der hat vor 20 Jahren hier einen Preis gewonnen und kommt seither jedes Jahr zu den Festspielen. Und ich muss ja immer sehr lachen, weil es ist wirklich so, wenn wir bei unserem Konzert nicht ganz sicher sind, ob das jetzt den Saal füllt oder ob sich das so gut verkauft und so weiter, dann ist immer, rufen wir Schorni an. Wenn der spielt, dann läuft das. Und das ist wirklich einfach sehr schön, wie man so das Vertrauen des Publikums aufbaut und auch wirklich Superstars im Land aufbaut. Oder Daniel Müller-Schott, der seit 30 Jahren dem Festspiel verbunden ist. Der war wirklich ein ganz, ganz junger Cellist und ja, hat in einem Rezital da überzeugt und ist seither auch. Also das ist einer von denen, der jedes Jahr anruft, so, was mache ich nächstes Jahr bei euch? Was wollt ihr von mir? So circa, das ist einfach ganz besonders. Dann haben wir natürlich als Preisträgerin in Residence, wie es bei uns heißt, das sind unsere Artist in Residence, die sich aus unserer Preisträgerriege speisen, die großartige Cellistin Anastasia Kubekina. Auch eine, die wir sozusagen mit den anderen Festivals teilen, darf ich offen sagen, aber sehr gerne teilen, weil sie eine wunderbare Künstlerin ist und auch schon sehr, sehr lange den Festspielen verbunden ist. Die war auch ganz jung, wie sie den Preis hier gewonnen hat, kommt seither immer wieder. Und ja, die ist ja so, über die muss ich ja gar nicht so viel erzählen. Die ist ja sowieso überall in aller Munde, ist ja wirklich der junge Superstar der Cellisten und das zu Recht, weil sie ist eine großartige Musikerin, eine ganz tolle Person und eine von denen, die wirklich jeden verzaubert. Also selbst wenn der Fabriksarbeiter aus der Fabrikshalle, wo wir gerade spielen, der bei Gott noch nie in einem Cello-Rezital war, er kommt und nachher haben alle leuchtende Augen und denken sich, ja, tolle Frau, tolle Musikerin und sie hat alle gefangen. Also das sind so die wichtigen Säulen dieses Festspielsommers. Aber natürlich haben wir genau ein paar Superstars, also wirkliche Superstars zu Gast. Anne-Sophie Mutter kommt mit dem Royal Philharmonic Orchestra. Daniel Hope, auch ein Festspielpreisträger von uns, ist zu Gast. Wir haben genau im Rahmen von nicht ganz klassisch die Jazz-Rausch Big Band. Wir haben Stefanie Heinzmann. Wir haben wieder das kleine Fest im großen Park in Ludwigslust und so weiter. Also das sind so gewisse Dinge, auf die ich mich jedes Jahr freue. Das Tech Classic Festival kann ich ja immer nur anpreisen. Und genau, so freuen wir uns auf einen bunten Sommer und zwischendurch feiern wir immer wieder uns die Festspiele. Und ich finde, zu Recht.
Darf ich nochmal nachfragen zur Künstlerinnenresidenz? Was gibt eigentlich den Ausschlag für Sie, eine bestimmte Künstlerin dann auch wirklich auszuwählen? Weil die Auswahl ist ja eigentlich unendlich, gerade an jungen Künstlern, auch an aufstrebenden KünstlerInnen. Was ist dann letztlich so für Sie unternehmerisch und auch aus einer Managementsicht die Perspektive zu sagen, okay, genau aus den und den Gründen verpflichten wir jetzt diese Künstlerin, weil wir uns davon für die Festspiele ein Aushängeschild, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, das ist ja quasi der prägende oder die prägende Künstlerin auch auf Plakaten für die gesamte Kommunikation. Also was sind da so Ihre Kriterien im Hintergrund, wo Sie sagen, so, das ist jetzt genau unsere Künstlerin, weil die passt zu den und den Punkten?
Also bei uns ist es offen gesagt, ich meine, neben dem, dass wir natürlich voraussetzen, dass das großartige Künstlerinnen und Künstler sind, eine sehr, sehr menschliche und sehr persönliche Entscheidung oft. Also bei uns gibt es den Begriff, jemand ist festspielig und das ist so das größte Kompliment, das man machen kann. Also das ist einfach, passt zu den Festspielen, passt zum Land, kann sich damit identifizieren, wie wir arbeiten. Manche mögen das ja auch überhaupt nicht, also von Scheune zu Scheune, von Fabrikshalle zu ziehen, in Künstlerzimmern die Zelte aufzuschlagen, die gar keine Künstlerzimmer sind und so weiter. Also bei uns ist ja alles improvisiert. Das hat ja jedes Festival so an sich. Das ist ja sehr anders, als wenn man im klassischen Konzertsaal spielt. Und so ist es auch wirklich eine sehr persönliche Entscheidung, von wem wir glauben, dass er den Sommer prägen kann, dass er oder sie Lust hat, diesen Sommer zu füllen, dass er diese Spielwiese, die wir ihm bieten, nützen kann. Für uns ist sehr, sehr wichtig, auch immer mit lokalen Partnern zusammenzuarbeiten. Das zeichnet ja auch die Festspiele sehr aus. Wir sind das einzige der großen Festivals, die regelmäßig die Landesorchester, auch Landesjugendorchester und so einbietet. Und das ist uns wirklich sehr, sehr wichtig, weil ich finde, das ist das, was die kulturelle Struktur des Landes überhaupt erst zum Stehen bringt. Weil sonst wären wir einmal im Sommer das elitäre Festival, das kommt, wenn man es elitär nennen will, und das Fundament ist gar nicht da. Genau, und so haben wir bis jetzt immer sehr viel Glück gehabt. Mit Anastasia haben wir natürlich besonderes Glück gehabt, weil sie gerade einfach genau in aller Munde ist und wir so natürlich auch einen großen Werbefaktor für die Festspiele dabei haben, wenn sie gerade in ihren Fernsehdokus und so weiter dann von den Festspielen berichtet. Wir haben Künstlerinnen und Künstler gehabt, eben von Danielle Hope und Daniel Müller-Schott bis zu Martina Slewitzkis und dem Signum Saxophon-Quartett, die durchaus Exoten sind. Aber das, was ich jedes Jahr ganz besonders und schön finde, ist, dass es sehr oft am Anfang heißt, so, was, jetzt Saxophonquartett, 20 Konzerte im Saxophonquartett, was soll denn das? Oder 25 Konzerte mit Martina Slewitzki, dem Akkordeonisten. Und nach den ersten Konzerten diese Fancrowd immer größer wird, die diesen Künstlern wirklich durchs Land nachreist und da eine ganz persönliche Bindung aufbaut. Und das ist einfach sehr besonders. Das können halt nur Festivals und da besonders die Festspiele. Und genau, die Auswahl des Preisträgers, der Preisträgerin in Residence ist so eine sehr persönliche, aber natürlich schauen wir künstlerisch einfach drauf, wer ist gerade dabei, die große Karriere zu beginnen, und eben auch, wer hat das Potenzial und die Ideen, diesen Sommer mit so vielen Konzerten zu prägen. Weil bei uns ist eine Residence jetzt nicht nur ein Wochenende oder 5 Konzerte quer verstreut, sondern das sind wirklich um die 20 Konzerte in den verschiedensten Formaten, von Orchester bis Kammermusik, von Begegnungen mit Jazz, wie jetzt Anastasia Kobekina, die mit Johanna Sommer, der wunderbaren Jazzpianistin, zusammenspielt. Und genau, diese Spielwiese bieten wir und haben wir, aber die muss auch genützt werden. Und wer Spaß dran hat, gewinnt, glaube ich, sehr viel dadurch. Und sehr viele Projekte haben bei uns auch ihren Anfang genommen, die dann ins Standardrepertoire der Künstlerinnen und Künstler übergegangen ist. Aber was wir halt nicht können und auch nicht wollen, ist, wenn ein Künstler sagt, so, ich habe jetzt diese 10 Programme dieses Jahr auf Tour, das mache ich jetzt auch bei den Festspielen. Wir wollen da schon eine große Individualität und Kreativität und die fordern wir auch ein. Aber bislang haben wir da immer sehr viel Glück gehabt und ich hoffe, dass wir auch in Zukunft dieses glückliche Händchen behalten.
Ja, glückliches Händchen, das leitet über zur jungen Elite, weil die Festspiele ja schon seit vielen Jahren eben auch die junge Elite als Förderung, als Podium sozusagen der ganz jungen NachwuchskünstlerInnen haben. Arbeiten Sie da mit anderen zusammen oder haben Sie ein eigenes Trüffelschwein?
Wir sind alle Trüffelschweine hier und Gott sei Dank haben wir alle unsere Verbündeten auch schon trainiert, uns permanent Tipps zu schicken. Das geht manchmal gut, manchmal auch nicht so gut. Manchmal gibt es auch Namen, wo man sich denkt, nö, das ist jetzt wirklich nichts. Nein, aber das ist natürlich eine große Aufgabe, gerade die Jungen auch zu spüren, die noch nicht so weit sind, dass sie auf internationalen Bühnen zu Hause sind, aber es hoffentlich bald sein werden. Und natürlich haben wir da ein Netzwerk an Verbündeten. Wir schauen bei den großen Wettbewerben. Wir sind mit den Plattenfirmen in Kontakt, auch mit den Agenturen, die ja oft Künstlerinnen und Künstler haben, die noch nicht bei ihnen im Management sind, aber durchaus spannend sind und wo die Agenturen dann selbst auch froh sind. Wie springen Veranstalter darauf an? Wie regiert das Publikum? Und diese Reihe der jungen Elite ist halt wirklich was ganz, ganz Besonderes. Und das kenne ich so in der Form bei keinem anderen Veranstalter. Und dass diese sehr nachhaltige Nachwuchsförderung, nämlich diese Preisträgerinnen, die wir aus der jungen Elite küren, dann auch wirklich jedes Jahr einzuladen, auch mit den schon arrivierten Preisträgern und Preisträgern zusammenzubringen, Projekte zu entwickeln, das ist schon was sehr Besonderes. Und das sind halt lauter Formate, die man auch wirklich nur bei den Festspielen hört. Aber gleichzeitig merkt man, dass sich einfach Karriereentwicklungen sehr verändert hat in den letzten Jahren. Also ich habe da als Beispiel doch immer Daniel Müller-Schott, der, ich glaube, als 17-Jähriger diesen Preis gewonnen hat, wo man einfach gemerkt hat, der spielt fantastisch Cello. Natürlich macht der Karriere. Matthias von Hülsen, der Gründungsintendant, hat ihm dann gleich sozusagen das Eröffnungskonzert im nächsten Jahr angeboten und dann der Rest ist gemeinsame Geschichte. Und heutzutage merkt man schon, dass viele Karrieren junger Menschen sehr viel schneller verlaufen. Also manchmal, wenn man die gerade erst gemerkt hat, dass es diese Künstler gibt, spielen die schon auf den großen Bühnen. Gleichzeitig heißt das nicht, dass es eine nachhaltige Karriere ist, heißt es nicht, dass die dann auf weitere Sichten auf den großen Bühnen spielen. Und es heißt manchmal auch nicht, dass die, die fantastische Musiker sind, dann auch wirklich diese Karriere machen. Also da fehlen einfach sehr viel mehr Faktoren jetzt zusammen und es geht sehr, sehr viel schneller, was uns jetzt im Scouting manchmal das Leben auch etwas schwerer macht.
Ja, man kann vorausschauen auf den 26. und 27. Juli des Jahres, wo in Ulricehusen dann 360 Grad Festspiele MV die ganz große Geburtstagssause steigt. Frau Haselberg, wir kommen jetzt langsam auf die Zielgerade. Und normalerweise kommt hier am Schluss, wenn ich einen Musiker vor dem Mikrofon habe, immer die Frage nach einem Musikerwitz oder bei einer Dirigentin nach einem Dirigentinnenwitz. Haben Sie einen Intendantinnenwitz auf Lager? Es kann auch eine Anekdote sein.
Ich habe wirklich nachgedacht darüber. Nein, ich habe keinen Intendantinnenwitz, vor allem Intendantinnenwitz. Vielleicht liegt es daran, dass wir als Frauen ja immer noch Exoten sind in diesen Positionen. Aber genau, Gott sei Dank oder vielleicht nicht. Aber ich freue mich auf Einsendungen, wer einen guten hat. Bis dahin muss ich weiter Bratschistenwitze erzählen oder Österreicherwitze, die es hier oben ja, glaube ich, auch gibt. Aber das traut sich keiner mir zu erzählen.
Ja, da gut, im Norden gibt es ja dann eher die Ostfriesenwitze, dann ist man selbst nicht so betroffen, weil das ist ja ganz weit weg, ne? Ja, und die Bratschenwitze gibt es ja eine eigene Webseite, also wer da noch Bedarf hat, kennt natürlich www.bratschenwitze.de. Und wenn es dann unter den Hörenden jemanden gibt, der einen Intendantinnenwitz hat, dann gerne an die Chefredaktion von Das Orchester schicken. Ja, was wünschen Sie sich ganz konkret aus Ihrem Maschinenraum der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, wenn Sie auf die kommenden Monate und auch Jahre schauen?
Ich wünsche mir, dass Kultur im gesellschaftlichen Diskurs wieder eine größere Rolle spielt. Ich wünsche mir, dass erkannt wird, dass Kultur gesellschaftspolitisch wichtig ist. Ich finde, egal, ob man sie konsumiert oder nicht, es ist wirklich auch für die bereichernd, die nicht im Konzert sitzen. Weil ich glaube, gerade jetzt und gerade zum Beispiel in einem Land wie Mecklenburg-Vorpommern, wo wir alle die politischen Entwicklungen ja auch mit großer Sorge und großer Angst verfolgen, dass wir hier genau erkennen, was Kultur machen kann, wie Kultur bereichern kann. Und entsprechend wünsche ich mir aber auch eine Förderung von auch öffentlicher oder vor allem öffentlicher Seite oder zumindest eine gute Zusammenarbeit, um Förderung sinnvoll zu gestalten. Also gerade jetzt, wenn man die vielen Kürzungen in den Haushaltsplänen sieht, die sehr, sehr kurzfristig kommuniziert sind, so kann Kultur nicht arbeiten, so kann Kultur leider nicht funktionieren. Aber wir wissen alle, dass das Geld nicht mehr wird auf allen Seiten und da braucht man, glaube ich, eine gemeinsame Taktik, eine gemeinsame Strategie, um trotzdem Kultur dorthin zu bringen, wo sie notwendig ist und wo vielleicht nicht genau nur die großen Player zu Hause sind oder wo die großen Förderer von privatwirtschaftlicher Seite zu Hause sind.
Das war klangvoll Gerald Mertens im Gespräch mit Ursula Haselböck.